Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Einen schönen guten Tag.
3, 2, 1, go!
Ein beschissener Tag war das. 38 Leute musste ich feuern. Jeder fragt sich, warum ich?
Ja, diese Frage, warum ich, die stellt sich eine neue Serie. Sie stammt vom Experten für düsteren österreichischen Humor von David Schalko. Gleich gibt's ein Gespräch mit David Schalko. Was toxische Männlichkeit mit Friedrich Schillers Wilhelm Tell zu tun hat, darüber spreche ich mit dem Regisseur eines neuen Films. Und was die französische Schauspielerin Julie Delpy an den USA liebt, sodass sie dort wohnen bleibt, auch darum wird es hier in Vollbild gehen. Wenn Sie düsteren, schwarzen Humor aus Österreich mögen, dann sagt Ihnen vielleicht der Name David Schalko etwas. Zum Beispiel Braunschlag von 2012, die Serie um die Gemeinde Braunschlag, die mit einer vorgetäuschten Marienerscheinung wieder Geld in die klammen Kassen spülen will.
Und wer hast du das vorgestellt?
Na Wunder halt, eine Marienerscheinung. Wir verdienen uns deppert, Richard.
Alles wird gut.
Ja, David Schalko war der Schöpfer dieser Serie. Danach folgten Altes Geld, Kafka. Ja, und jetzt gibt es Neues von David Schalko. Warum ich heißt die 6-teilige Serie, die Sie jetzt in der ARD-Mediathek finden. Eine Anthologieserie mit also jeweils abgeschlossenen eigenen Handlungen, voller schwarzem Humor und kafkaesken Szenarien. Mit dabei unter anderem Bjarne Mädel, Andrea Sawatzki und Charlie Hübner. Charlie Hübner spielt einen abgehalfterten Country-Schlagerstar, der Wohnzimmerkonzerte bei fremden Leuten spielt und bei Fan Monika in unangenehme Situation gerät.
Suchst du den her? Man muss dich vor dir selbst beschützen.
Aber ich bin schon groß und ich...
Das ist ein Scherz.
Tödlicher Ernst.
Ja, alle Folgen sind mit kleiner Crew und in kleinem Setting gedreht. In allen Folgen gibt es unglückliche bis absurde Entwicklungen, die eine Figur irgendwann die Frage stellen lässt, warum ich? Teilweise ist diese Frage berechtigt, teilweise zeugt sie von einer sehr großen egozentrischen Weltsicht der Figuren. Und deswegen habe ich David Schalko, als ich ihn vor der Sendung sprechen konnte, gefragt, ja, dieses Kreisen um sich selbst, dieser Glaube an Murphys Gesetz, ist das etwas, was Sie in unserer Gesellschaft verstärkt beobachten?
Ja, schon irgendwie. Also ich glaube, man ist sehr schnell inzwischen mit dem Reflex, wo man sich fragt, warum ich? Also selbst wenn jemand an Krebs erkrankt, ist oft hat man den Eindruck, bei manchen Leuten der Eindruck, ja, warum muss ich denn jetzt pflegen, so ungefähr. Ja. Also ich glaube, das ist schon eine Gesellschaft, die sehr nah an sich selbst gewachsen ist sozusagen. Und die Serie filtriert das ja sozusagen als Thema raus. Das heißt, sie konzentriert sich natürlich auch sehr auf das Thema. Und es lebt auch ein bisschen davon, wann kommt er denn, dieser Warum-Ich-Moment oder was wird er denn überhaupt sein? Manchmal ist er groß, manchmal ist er eher klein. Es gibt eine Folge, da gibt es ganz viele von denen. Es ist auch immer ein bisschen unterschiedlich und jeder von diesen Kurzfilmen oder Episoden versucht ja, das auf unterschiedliche Weise zu tun und auch ein unterschiedliches Milieu auf irgendeine Art wiederzuspiegeln.
Ich weiß nicht, ob Sie die gleiche Folge jetzt meinen wie ich, wenn Sie sagen, bei einer Folge ist es sehr deutlich, Regensburg.
Bei der Regensburg-Folge ist es sehr deutlich, das stimmt ja, genau.
Also ich fand es irgendwie spannend, da ist eine Personalchefin, die fährt Zug, erhält einen Anruf, ein Mitarbeiter, den sie gerade gefeuert hat, sie wickelt es ab. Kurz darauf gibt es im Zug eine Vollbremsung, das heißt, es war ein Suizid und sie glaubt, sie ist überzeugt, es war eben jener Mitarbeiter. Und ich habe mich gefragt, das ist ja alles Projektion, das ist ja alles nur in ihrem Kopf. Aus diesem neurotischen um sich selbst kreisen lassen sich für einen Erzähler wahrscheinlich total gut Geschichten stricken, oder?
Bei dem Thema, warum ich, fallen einem natürlich auf sofort irgendwie 20 Geschichten ein, man muss sich eher entscheiden, was man erzählt und was nicht. Und das, was natürlich recht schnell klar war, ist, dass man keine Momente erzählt, wo man sich fragt, warum ich jetzt im Lotto gewonnen habe, sondern dass es eigentlich um andere Warum-Ich-Momente geht. Und das Zweite, was mich gereizt hat, ist, dass eigentlich fast alle Geschichten in einem Raum spielen und das in sehr kleinen Räumen. Das heißt, dass eigentlich die Dialoge sehr lang in einem Raum spielen, über 20, 25 Seiten, also viel länger als man normalerweise Zeit bekommt in einem Film oder in einer Fernsehserie, dass etwas so lang den Raum nicht verlässt. Das heißt, alle Wendungen, jede Aktion muss eigentlich über den Dialog stattfinden. Und das fand ich einfach spannend natürlich als Autor, weil das ist zwar gleichzeitig ein Korsett, aber natürlich auch eine wahnsinnige Freiheit, dass man Dialoge ganz anders aufbauen kann.
Also dieses Warum ich ist eine Sache, aber an sich stellen Sie, würde ich behaupten, der Menschheit kein sehr gutes Zeugnis aus, was Erwachsenen mitmenschlichen Umgang angeht. Also in dieser Serie jetzt versuchen viele Figuren immer andere in bestimmtes Verhalten hinein zu manipulieren. Also seien es Eltern, die irgendwas von ihren Kindern erwarten, vortäuschen, dass sie an Alzheimer erkrankt sind und bald sterben, oder einsame Menschen, die sich Gesellschaft erkaufen oder erpressen. Mal etwas plump gefragt, warum fasziniert Sie solches Verhalten?
Mich fasziniert in erster Linie Komödie, die solches Verhalten zeigt. Weil ich finde, Komödie darf ja auf bittere Wahrheiten auf andere Art und Weise zeigen. Und dieser Blick, der das herausschält oder schärft, das finde ich etwas sehr Interessantes. Wo ja dann auch immer Humanität oder etc. so als Maske vorgespielt wird, aber dahinter eigentlich dann oft was ganz was anderes sichtbar wird. Und das sind Momente, die mich persönlich einfach interessieren, wenn man hinter den Vorhang schaut oder hinter die Maskierung, was da wirklich ist. Und oft sind das halt einfach Egoismen sozusagen, die oft auch sich anders tarnen. Also hinter jedem Altruismus steckt auch ein kleiner Egoismus, sagen wir es mal so. Ja. Und diese Serie konzentriert sich natürlich sehr auf solche Momente, weil das ist quasi, wovon sie lebt, so wie Roald Dahl-Geschichten von diesen schwarzhumorigen Momenten leben und scheinbar in Welten spielen, wo alles nur so ist. Aber das macht auch eine ganz eigene Atmosphäre dann natürlich aus, und die haben wir natürlich auch gezielt gesucht.
Sie sagen, in dieser Serie, nun könnte man sagen, Ihre Handschrift ist eh so ein bisschen der düstere, trockene Humor, Ihr Blick als Künstler. Ist es Ihr Blick auf die Welt oder ein bewusster Akt, die Geschichten ins Schwarzhumorige zu wenden?
Naja, die letzten Sachen, die ich so gemacht habe, waren eigentlich gar nicht so. Kafka und Ich und die anderen und M waren ja eher so der Versuch, ganz andere Arten von Erzählungen irgendwie zu machen. Und es war eher so eine Rückkehr wieder zum schwarzen Humor.
Also sowas wie Braunschlag oder so, ne?
Genau, der Aufschneider oder Altes Geld. Und trotzdem ist man ja dann auch schon 10 Jahre älter und macht es dann anders. Und das war eigentlich dann schön nach Kafka, dass so ein Riesentross war irgendwie, da so was Kleines zu machen, das dann auch die Freiheit hat, auf die Art und Weise zum schwarzen Humor zurückzukehren. Und nicht mit so einer großen Serie, sondern mit etwas, das so ein Korsett hat und das auch eine dementsprechende Freiheit hat, dass sich da nochmal neu zu finden auf der Ebene und trotz aller Weiterentwicklungen dann wieder so was Schwarzhumoriges zu machen. Das hat mich gereizt natürlich, und gleichzeitig war es so ein bisschen wie so ein Filmakademie-Dreh, so ein Abschlussfilm, den man selber nie gemacht hat, den holt man nach so 20 Jahre später. Das war auch sehr schön. Also kleines Team, kleine Möglichkeiten, alles war immer so ein bisschen improvisiert und mit ganz kleinen Mitteln sozusagen, wie halt auch ein Akademiedreh stattfindet letztendlich. Nur mit dem Luxus, dass wir halt andere Schauspieler zur Verfügung hatten. Aber die Mittel waren sozusagen sehr klein. Und das war eigentlich eine wahnsinnig schöne Art zu arbeiten, dass es so frei war und so konzentriert und reduziert. Und man hat sich dann also aufs Wesentliche konzentrieren können.
Sie haben gesagt, es war schön, nach 10 Jahren nochmal zum schwarzen Humor zurückzukehren. Was würden Sie denn beschreiben, was ist anders jetzt, da Sie 10 Jahre älter sind?
Ich glaube, vor 15 Jahren oder so habe ich mich sehr darauf konzentriert, im Humor menschliche Schwächen herauszuarbeiten. Und je älter man wird, desto schwerer tut man sich damit, weil man will ja kein Zyniker werden. Und man will auch die Welt nicht so sehen, dass man hauptsächlich auf menschliche Schwächen sozusagen sich konzentriert. Gleichzeitig muss man wahnsinnig darauf aufpassen, dass man nicht so ein Botschaftsautor wird. Ne? Das will man ja auch nicht. Und trotzdem findet man ja, finde ich, im Humor, der Humor ist ja was sehr Humanistisches letztendlich und etwas, das, auch wenn es um Schwächen geht, ist der Humor ja etwas, das nicht unbedingt vorführt, sondern etwas nur sichtbar macht und eigentlich ein sehr humanistischer Blick ist, dass man die Dinge nicht so wichtig nimmt vielleicht oder sich selbst auch nicht so wichtig. Und der Humor relativiert auch wahnsinnig viel, finde ich. Und das meine ich vielleicht damit. Und natürlich war es auch so, dass diese Art von Komödie, ich selber für mich noch nicht gemacht habe, dass dann so viel so lange in einem Raum spielt, das hat ja fast was Theaterhaftes, also so vom Bogen, den man da bauen muss, muss man es eigentlich fast wie so kurze Theaterstücke anlegen, weil ja alles aus dem Dialog sich herausgebiert.
Und Sie sagten vorhin auch, bei dem Thema gibt es 1000 Ideen, man muss eher gucken, wie kanalisiert man die oder wie beschränkt man sich. Es ist ja nur eine Anthologieserie, es sind 6 Folgen. Wie haben Sie denn die Stoffe entwickelt und welches Verhältnis haben die einzelnen Folgen zueinander?
Naja, die sind sehr frei und über längere Zeiträume entstanden. Man musste das jetzt nicht so unter Druck schreiben oder es gab ja auch keine Deadline oder so, sondern wir haben gesagt, wenn es fertig ist, dann suchen wir uns einen Drehzeitraum und dann drehen wir es halt. Aber es war jetzt nicht so, das muss im Jahr 2023 gedreht werden oder so, sondern es war einfach mit, wenn es fertig ist, ist fertig. Und die Folgen haben dann insofern was auch dann miteinander zu tun, dass es ja ein paar Figuren gibt, die dann immer wieder auftauchen in anderen Folgen. Aber nicht zu viel, weil es ist ja auch dann unglaubwürdig, dass dann plötzlich in jeder Welt irgendwelche Leute auftauchen. Das wollten wir auch nicht, sondern so, dass es halt auch glaubwürdig ist. Und dass es ja zwar Kurzfilme sind, aber es wollten nie Kurzfilme sein, die dann so funktionieren wie Witze. Und am Schluss kommt die Point und das ist es, sondern man zeigt eigentlich so einen kurzen Ausschnitt, aber im Wahrheit muss man sich über die Figuren genauso viele Gedanken machen, wie wenn man etwas Langes schreibt, weil sie ja im Prinzip genau die gleiche Tiefe, nur zeigt man halt einen kleineren Ausschnitt aus der Figur, zeitlich. Aber letztendlich die Figurenarbeit und die Denke sozusagen, diese Figuren zu entwickeln, ist im Prinzip das Gleiche.
Ich fand, es gibt immer wieder auch Anleihen an, ich sag mal so, amerikanische Provinz oder weiter wilder Westen oder so. Sei es jetzt ein Motel im Neonlicht, Charlie Hübner mit Cowboyhut oder eben auch so musikalische Anleihen. Was hat Sie daran gereizt, damit zu spielen?
Naja, da war es ja so ein bisschen die Sehnsucht der Provinz nach dem Wilden Westen hat natürlich mitgespielt. Über allem liegt so ein bisschen so eine Western-Geschichte. Ich weiß gar nicht warum, ich glaube, das hat was mit so einer Entrücktheit und so einer Sehnsucht zu tun, dass etwas anders ist, als es ist. Das steckt ja auch ein bisschen unter allen Geschichten, aber nur so zart, finde ich. Ja, und das fand ich irgendwie, dass da auch so Genre reinkommt, aber halt eigentlich ohne Genre zu sein, das fand ich irgendwie reizvoll. Und natürlich ist es bei der Cowboys Geschichte was anderes, weil es da auch immer einen Schlagersänger gibt, der sozusagen da so Country-Schlager-mäßig unterwegs ist. Aber diese Reminiszenz der Cowboy-Sehnsucht oder dass die Leute etwas anderes sein wollen, als sie sind und dass man das auch in Wohnräumen spürt, das zieht sich ein bisschen durch. Ja.
Sie haben mit dem Kameramann Martin Schlacht gearbeitet. Ich denke mal, dass Sie dann auch visuell gemeinsam ein Konzept entwickelt haben. Was war Ihnen bei dem visuellen Konzept wichtig?
Naja, also wir haben ja die letzten, seit M eigentlich, alle Projekte miteinander gemacht und das waren alles sehr große Projekte und sehr ausstattungslastig und sehr, also M, das den deutschen Expressionismus sehr stark zitiert, aber auch Kafka, das sehr ausstattungslastig war. Und hier sind es ja Sachen, die nur in Räumen spielen, die eine eigene Atmosphäre natürlich ausstrahlen sollen, die alle ein bisschen was Klaustrophobes haben, auch Entrücktes, nicht ganz Realistisches, sage ich jetzt mal. Aber in Wahrheit war der Martin sehr gefordert, sich auf das Porträt zu konzentrieren und nicht auf die große Szenerie und diesen kleinen Raum lebendig werden zu lassen, auf eine Atmosphäre zu erzeugen, die dann trotzdem alle 6 Folgen auf eine gewisse Art und Weise zusammenhält und man das Gefühl hat, das ist dann trotzdem eine Welt, in der er spielt, die nicht ganz real ist. Und das fand ich toll, wie er das gelöst hat, weil er ja auch mit ganz einfachen Mitteln gearbeitet hat und letztendlich fast mit Filmakademie-Mitteln, sage ich jetzt mal. Und das war auch wahnsinnig schön, wieder mal so zu drehen und sich dann eigentlich auch als Kameramann oder auch als Regisseur sich auf die Schauspieler zu konzentrieren und auf Dialoge und auf kleine Welten. Also ich hätte jetzt noch ein paar Projekte so machen können, sage ich ganz ehrlich. Das ist eigentlich eine wahnsinnig schöne Art zu arbeiten.
Der österreichische Drehbuchautor, Regisseur und Produzent der 6-teiligen Miniserie Warum ich, David Schalko. Diese Anthologieserie können Sie jetzt in der ARD-Mediathek sehen. Und im Augenblick dreht David Schalko übrigens gerade an einer Nachfolgestaffel von Braunschlag. Die französische Schauspielerin Julie Delpy wohnt seit 25 Jahren in den USA, hat auch längst die US-amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen, bleibt aber doch dem europäischen Kino treu. Ihren internationalen Durchbruch hatte Julie Delpy 1991 in Agnieszka Hollands Hitlerjunge Salomon. Sie hat in Krzysztof Kieslowskis 3 Farben Weiß gespielt und natürlich mit Ethan Hawke in der Before-Liebes-Trilogie, die sich über 18 Jahre erstreckte. Inzwischen ist Julie Delpy auch längst eine etablierte Regisseurin. Ihre 7. Regiearbeit kommt jetzt in die Kinos. Die Barbaren, willkommen in der Bretagne. Delpy stand hier sowohl hinter als auch vor der Kamera. Filmkritiker Patrick Heidmann hat den Film gesehen und auch mit Julie Delpy gesprochen. Patrick, der Titel Willkommen in der Bretagne klingt erstmal so ein bisschen nach einer französischen Komödie in der Tradition von Willkommen bei den Stieß. Gibt es natürlich auch noch die Barbaren im Filmtitel. Worum geht es denn in dieser Geschichte?
Ja, die Geschichte spielt, der Titel sagt das eben, in einer kleinen Gemeinde in der Bretagne und die betreibt mit viel Aufwand den Versuch, eine ukrainische Familie zu Zeiten des Krieges aufzunehmen bei sich. Der Bürgermeister ist ganz aufgeregt und die Lehrerin Joelle zum Beispiel, die von Delpy selbst gespielt wird, die ist besonders engagiert. Das Fernsehen hat sich sogar angemeldet, dass ein Lokalsender will das Ganze begleiten. Doch dann kommt, denn alle Ukrainer sind sehr schnell versorgt in Frankreich, stattdessen eine Familie aus Syrien. Und plötzlich ist in diesem Dorf eben die Begeisterung nicht mehr ganz so groß und bei einigen, zum Beispiel gibt es da einen sehr reaktionär rassistischen Klempner, ist das sogar richtig feindselig. Man ahnt also, die Barbaren im Titel, das sind vielleicht nicht die Akademiker aus Syrien, die da plötzlich auf der Matte stehen, sondern doch eher die kleingeistigen Einheimischen.
Delpy selbst hat ihren Film als linke Feel-Good-Komödie beschrieben. Trifft es das deiner Meinung nach?
Ja, ich finde, das trifft es eigentlich ganz schön und ich finde auch in diesem Kontext die Worte links und viel gut wirklich sehr positiv besetzt. Ich hatte nämlich viel Spaß mit diesem Film. Delpy hat richtige Freude, mit Klischees und Übertreibungen aller Art zu spielen, das Ganze aber mit viel Integrität und sie verharmlost auch nie die Hintergründe dieser Geschichte, die da natürlich mitschwingen. In der zweiten Hälfte wird es dann sogar richtig ein bisschen bedrohlich an einigen Stellen oder eine Bitterkeit kommt da auch durch. Trotzdem habe ich sie dann gefragt im Interview, warum sie über diese Geflüchtetenkrise und die Spaltung unserer Gesellschaft einen so humorvollen Film gedreht hat und nicht einen wütenden.
I made it a more kind of a fairy tale because I wanted to give a message of hope.
Ich habe eher ein Märchen gedreht, weil ich auch eine gewisse Hoffnung transportieren wollte. Unsere Welt ist derzeit so düster. Viel düsterer noch als zum Zeitpunkt der Dreharbeiten. Und Populismus ist wie ein Krebsgeschwür. Die Populisten ernähren sich von schlimmen Nachrichten. Durch alles Negative wächst dieses Geschwür, also der Faschismus nur.
Das sagt also Julie Delpy. Patrick, trotz allem klingt es so, als sei Die Barbaren willkommen in der Bretagne ein ziemlich politischer Film. Klare Worte und Haltung hat Delpy ja eh nie gescheut, oder?
Nein, das hat sie tatsächlich nie. Ich würde schon sagen, das ist rein von der Geschichte her oder von der Thematik definitiv ihr politischster Film. Aber sie war immer auch als Filmemacherin eine Frau mit Haltung. Dezidiert feministische Handschrift, würde ich sagen, zieht sich durch ihre Filme von Die Gräfin angefangen. Das war ein Film damals über die Blutgräfin Elisabeth Báthory. Oder auch in persönlicheren Geschichten, Familientreffen mit Hindernissen oder My Zoe. Das waren Filme, die zwar über Familienkonstellationen und weibliche Selbstbestimmung erzählt haben, aber das eben tatsächlich mit Haltung. Und auch jenseits der Leinwand hat Delpy immer klare Worte gefunden, sei es bei Preisverleihungen und Dankesreden, wo sie angeprangert hat, dass es eigentlich viel zu lange dauert für Frauen, wie sie ihre Filme auf die Beine zu stellen, als auch mit Blick zum Beispiel auf die MeToo-Bewegung, wo sie schon vor Jahren mir im Interview gesagt hat, Harvey Weinstein ist da nur einer von vielen Fischen und wir kratzen eigentlich viel zu sehr nur an der Oberfläche. Und sie selbst hat auch früher, zu Beginn ihrer Karriere, da war sie, glaube ich, keine 20, schon in Frankreich offen darüber gesprochen, wie junge Schauspielerinnen wie sie bedrängt und genötigt werden von Regisseuren am Set. Das hat man ihr sehr übel genommen in Frankreich. Deswegen ist sie wirklich sehr früh auch in die USA gegangen, was dann wiederum nicht gut ankam in Frankreich. Aber das hat Delpy alles nie gescheut. Sie hat nie den Mund gehalten und immer gesagt, was sie denkt.
Und ist ja auch wirklich so eine Brückenbauerin zwischen der Filmindustrie in den USA und in Frankreich. Ihre Produktionen, die sie selber macht, sind dann französische. Und du hattest es eben ja auch schon erwähnt, sie lebt in den USA seit 2000, hat in New York studiert, lebt in L.A., sie ist amerikanische Staatsbürgerin. Wie geht es ihr denn mit der politischen Situation in den USA? Überlegt sie vielleicht doch jetzt nach Europa zurückzukommen?
Ja, sie scheint noch nicht ganz so weit zu sein, dass sie zurückkommen will, was auch familiäre Gründe hat. Sie hat mir erzählt, ihr Ex-Partner, der deutsche Filmkomponist Marc Streitenfeld, lebt eben immer noch da und die teilen sich das Sorgerecht für ihren Sohn, der geht noch zur Schule. Also deswegen, sie bleibt noch und sie hat, glaube ich, zaghaft auch die Hoffnung, dass sich in den USA gerade was tut, dass einige Leute merken, dass er viel in die falsche Richtung geht. Sie meinte sogar, einige aus Trumps Wählerschaft denken vielleicht langsam um. Und trotzdem, da hat sie nicht schön geredet, macht sie sich viele Sorgen um die Zukunft in den USA, aber auch in der ganzen Welt.
When you see who they support in Europe, it's only the far right. They don't like anyone else.
Man muss sich nur anschauen, wen die US-Regierung überall in Europa unterstützt. Die extreme Rechte. Je rechter, desto besser, um mit ihnen gemeinsame Sache zu machen. Das ist beängstigend. Die Menschen müssen begreifen, dass die extreme Rechte noch nie eine gute Option war, auch nicht wirtschaftlich. Rechtsaußen zu wählen hilft nur einer einzigen Bevölkerungsschicht, den Ultra-Ultra-Reichen.
Ja, man merkt also, sie hat wirklich einen klaren, nicht geschönten Blick auf die aktuellen Zustände. Und ich glaube, das treibt sie wirklich an als Filmemacherin. Selbst wenn sie sich keine Illusionen macht, dass ein Film wie Die Barbaren jetzt vielleicht groß was ändern könnte. Aber sie hat gesagt, als Abschluss zu mir, sie wünscht sich einfach, dass ihr Sohn eines Tages sagen kann, meine Mutter hat nicht nur zugeguckt oder sich weggeduckt, sondern sie hat mitgekriegt, was da passiert und mit ihren Mitteln zumindest ein bisschen was gemacht.
Die Barbaren, willkommen in der Bretagne. Das ist der neue Film von Julie Delpy. Er kommt nächste Woche in die Kinos. Julie Delpy hat Regie geführt und steht auch vor der Kamera. Ich habe darüber mit Patrick Heidmann gesprochen.
Wer bist du?
Wilhelm Tell.
Ein neuer Film hat sich Friedrich Schillers Drama Wilhelm Tell angenommen. Ein Historienfilm von Nick Hamm über den Schweizer Nationalhelden, angesiedelt im frühen 14. Jahrhundert. Der machthungrige Habsburger König Albrecht unterdrückt die Menschen in den angrenzenden Schweizer Kantonen nach Belieben und schickt immer wieder seine Steuereintreiber los, die mit aller Härte durchgreifen. Wilhelm Tell, ein Jäger und Kreuzritter, wird zur Schlüsselfigur des Widerstands gegen die Habsburger.
Lade deine Waffe und mache dich bereit, einen Apfel vom Kopf deines Sohnes zu schießen.
Der Film Wilhelm Tell benutzt immer wieder die Theatervorlage von Friedrich Schiller, mischt sie aber mit vielen Actionsequenzen und blutigen Kämpfen. Ich habe mit dem nordirischen Regisseur Nick Hamm mich unterhalten können und er hat mir zunächst erzählt, wie er das erste Mal die Geschichte von dem Vater gehört hat, der seinen Kindern einen Apfel vom Kopf schießt.
Well, you're right. Lots of people know me. I think even when I was a kid, there was a kind of terrible TV show about William Tell, which was, you know, like a kind of Robin Hood figure.
Ja, Sie haben recht. Viele Leute kennen diese Szene. Als ich ein Kind war, gab es eine schlechte Fernsehserie über Wilhelm Tell. Er war eine Art Robin Hood, der die Bauern und Unterdrückten gegen die Obrigkeit vertritt. Ich kannte diese Szene also, so wie viele Leute eine vage Vorstellung haben von einem Vater, der den Apfel vom Kopf eines Kindes schießt. Aber viele kennen den Kontext nicht.
In my 20s, I was working at the Royal Shakespeare Company as a director. We spent a lot of time thinking about how we could do Schiller.
Als ich um die 20 war, habe ich bei der Royal Shakespeare Company als Regisseur gearbeitet. Und wir haben viel darüber nachgedacht, wie wir Schiller inszenieren können. Ich habe Wilhelm Tell gelesen und war immer wieder erstaunt, wie brillant das Stück und wie gut diese eine Szene ist. Und ich habe mich gefragt, warum hat diese Geschichte noch niemand in einen modernen filmischen Kontext gestellt? Es gibt 20, 50 Versionen von Robin Hood. Ganz ehrlich, wie oft kann man die gleiche Geschichte erzählen? Und deswegen dachte ich mir, wir sollten einen Film über Wilhelm Tell machen.
20 versions of Robin Hood. How many times can you tell the same story? So I thought to myself, well, we should change this.
Do you have an explanation? Es gibt bislang rund 7 Verfilmungen von Wilhelm Tell. Alles sind bislang deutsche oder schweizerische Produktionen. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum sich im internationalen Film viele auf Robin Hood konzentriert haben und nicht auf Wilhelm Tell?
It's a good question. I think culturally Robin Hood is easier. Tell is a more complicated tale. This is a man that in the original Schiller was...
Gute Frage. Ich denke, kulturell gesehen ist Robin Hood einfacher. Wilhelm Tell ist eine kompliziertere Geschichte. Bei Schiller geht es ja um einen Mann, der kein Interesse hat, in den Krieg zu ziehen und gewalttätig zu werden, der aber durch das, was ihm widerfährt, dazu gedrängt wird. In Schillers Stück handelt es sich also um eine klassische Tragödie. Und ich glaube, dass die Leute es lange als eine eher lokale Geschichte gesehen haben, angesiedelt in der Schweiz. Aber ich denke, das ändert sich. Und man sieht die Geschichte jetzt in einem politischen Kontext.
Es ist auch interessant, dass Wilhelm Tell so selten aufgegriffen wurde, weil Filmemacher ja durchaus ein Interesse an historischen Dramen mit Schwertern und Pfeil und Bogen haben, an Filmen, die uns an die Unmenschlichkeit der Menschen anderen gegenüber erinnern. Ridley Scott hat einige davon gemacht, Gladiator, Napoleon, Robin Hood. Heute nehmen sich Marvel-Filme solcher Geschichten an. Ich würde vermuten, dass Ihr Budget nicht ganz das eines Marvel-Films war. Wie wollten Sie sich ästhetisch positionieren, zum Beispiel im Vergleich zu einem Marvel-Film oder den Ridley Scott-Film, die ich gerade erwähnt habe?
I wanted to make an action movie with a foundation of intelligence and complexity. And that's why I used the Schiller.
Ich wollte einen komplexen und intelligenten Actionfilm machen. Deswegen habe ich auch zum Teil den Text von Friedrich Schiller in der originalen Sprache benutzt. Ich wollte keinen reinen Actionfilm machen, vor allem keinen reinen Sandalenfilm, in dem es in der Regel um Prinzen, Prinzessinnen, Schwerter und Leute geht, die vom Pferd fallen und sich gegenseitig umbringen. Diese Filme bestehen aus vielen Klischees. Die Leute verstehen, dass sie Prinzen und Prinzessinnen und Männer mit Schwertern in eine andere Welt versetzen. Ich finde spannend, was man mit dieser Welt macht und wie man als Autor damit arbeitet. Ich wollte als Grundlage Friedrich Schiller verwenden. Der Film hätte ein viel größeres Budget haben können, wenn er ein reiner Actionfilm gewesen wäre. Aber ich wollte, dass der Film Drama und Action miteinander verbindet und dass er durch die Sprache Schillers die aktuellen politischen Themen aufgreift und anspricht.
So I had an ambition for the movie that was slightly more complicated than pure entertainment.
Sie haben erwähnt, dass Wilhelm Tell im Drama von Friedrich Schiller eine ziemlich komplizierte Figur ist. Er kämpft, aber er will gar keine Gewalt. Als welche Art von Held haben Sie die Figur gelesen?
Er ist ein Anti-Hero. Er ist nicht jemand, der die Verwendung von Gewalt oder der Macht feiert. Der Film ist ein Anti-War-Film. And the central beating heart of the film is the apple scene.
Er ist ein Anti-Held. Er feiert nicht die Gewalt oder die Macht. Der Film ist ein Antikriegsfilm. Das Herzstück des Films ist diese Apfelszene. Die Szene ist ein Beispiel für politischen Terrorismus. Ein autoritäres, faschistisches Regime zwingt einen Mann dazu, seinen Sohn vor den Augen seines eigenen Dorfes öffentlich hinzurichten. Und warum? Weil die Menschen, die in diesem Dorf leben, sich dann unterordnen und unter dieser Macht leben.
So the beating heart of our movie is in the center of the film is 25 minutes of that scene with all the characters of present.
Diese Szene dauert im Film 25 Minuten. Alle Figuren sind bei dem Ereignis anwesend. Alle durchleben den Aufruhr und das Grauen, mit ansehen zu müssen, wie ein unschuldiges Kind möglicherweise um der Macht willen getötet wird. Für mich ist diese Szene das Äquivalent dazu, dass Menschen in gelben Overalls in der Wüste die Kehle durchschnitten wird und dieses Bild dann in den sozialen Medien veröffentlicht wird. Es ist eine Demonstration von, wenn du nicht dieses oder jenes tust, dann erlebst du das.
Wie Sie sagen, es geht um Macht. Aus der Sicht von Wilhelm Tell stellt sich die Frage, wenn er sich dem König beugt und vor ihm niederkniet, inwieweit würde er dann die Widerstandsbewegung zunichte machen? Wäre er dafür aber auch bereit, seinen Sohn für das Wohl des Landes zu opfern? Das ist also ein weiterer Aspekt in dieser Szene.
Ja, genau. Und deshalb ist die Einfachheit dieser Szene so schön, denn sie ist zugleich moralisch so komplex. Warum schießt Wilhelm Tell? Warum tut er das? An einer Stelle sagt er, töte mich, töte mich. Und dann sagt sein Gegner Gessler, nein. Wenn ich dich umbringe, bringe ich den Jungen, deine Frau und die ganze Stadt sowieso um. Du hast also keine andere Wahl. Und ich glaube, Tell weiß auch, er wird den Apfel treffen.
Right. Das stimmt. Die Schweiz ist heute ein Land, in dem schon lange kein Krieg mehr geführt wurde. Aber uns wird im Film nochmal vor Augen geführt, was für eine gewalttätige Vergangenheit die Region hatte. War dieser Aspekt auch von Interesse für Sie?
Es war für mich historisch gesehen interessant. Die Schweiz war ja lange Zeit kein einheitliches Land. Es gab verschiedene Fraktionen, verschiedene Zugehörigkeiten. Ich fand interessant, dass die Schweiz eine ziemlich altmodische Kriegsführung hatte und es dennoch ziemlich schwierig war, sie zu erobern. Man musste über große Berge marschieren, unter sehr unwirtlichen Bedingungen leben und Armeen auf Routen führen, die man eigentlich gar nicht gehen will. Die Schweizer haben sich in ihren Bergen verbarrikadiert, wurden zu Kaufleuten und Händlern und hatten nicht den Wunsch, sich zu bekämpfen. Gleichzeitig hat sich eine wichtige Handelsroute durch die Schweiz entwickelt. Und die Kontrolle dieser Handelsroute wurde zu ihrer Machtbasis. Und deshalb war die Unabhängigkeit notwendig.
I think it relates to modern Switzerland in the sense that it's about a morality.
Bei der Geschichte von Wilhelm Tell geht es um eine moralische Frage. Und es ist interessant, dass ein Volk die Moral einer Antikriegsfigur übernommen hat. Es ist interessant, wie die Geschichte von der zeitgenössischen Schweiz genutzt wurde, um eine Aussage über ihre eigene Haltung zu machen.
History has been used by contemporary Switzerland, if you like, to make a statement about its own conditions.
Das sagt der nordirische Regisseur Nick Hamm. Von ihm stammt der Film Wilhelm Tell, der jetzt bei uns im Kino zu sehen ist. Im Jahr 2002 kam ein Film in die Kinos, der eine kleine Revolution im Genre des Zombie-Films auslöste. 28 Days Later von Danny Boyle nach einem Drehbuch von Alex Garland. Die Monster bei Boyle waren keine Untoten, sondern von einem Virus Infizierte. Sie waren eigentlich monströser als die Monster selbst. Die rennenden Massen aus entstellten Menschen ohne Bewusstsein waren stilbildend für die Zombie-Filme der Nullerjahre. 2007 kam dann die Fortsetzung 28 Weeks Later. Von einem anderen Regisseur. Jetzt hat sich Boyle wieder mit seinem damaligen Drehbuchautor Alex Garland zusammengetan und den dritten Teil der Reihe produziert, 28 Years Later. Der Filmkritiker Benjamin Moldenhauer hat 28 Years Later gesehen. Herr Moldenhauer, was hat sich denn seit dem Ausbruch der Epidemie getan, jetzt in 28 Years Later?
Also die Situation im Film ist folgende, dass die Lage inzwischen unter Kontrolle gebracht ist weitgehend. Das Virus ist eingehegt, aber das britische Festland steht noch unter totaler Quarantäne und darf von Menschen nicht betreten werden. Und der Film beginnt nach so einem kurzen Prolog auf einer Halbinsel vor der Küste, wo eine Dorfgemeinschaft lebt, in der sich so Zivilisation im Mittelalter so mischen. Ne? Also die Gebäude von damals stehen noch, aber es gibt keine medizinische Versorgung mehr. Es ist eine Selbstversorgergesellschaft, in der die Männer dann eben jagen gehen. So. Und der Held in dem Film ist ein 12-jähriger Junge, Spike, der in so einer Art Initiationsritus dann aufs Festland geht mit seinem Vater, um Zombies zu jagen so und zum Mann werden soll. Und natürlich geht das schon mal fast schief, einfach weil im Horrorfilm so traditionelle Männlichkeit eher Richtung Unglück führt. Naja, und von dieser Voraussetzung aus entfaltet der Film dann so einen Plot und eine sehr ambitionierte Geschichte über Mannwerdung und ja auch Zivilisiertheit.
Mannwerden und Zivilisiertheit, was sind es denn für Geschichten, die Boyle und Garland so interessieren?
Ja, also erstmal natürlich, wie gesagt, eine Coming-of-Age-Geschichte. Also ein Junge soll erwachsen werden. Und um die Bedeutsamkeit klarzumachen, werden gleich am Anfang so Szenen aus dieser archaischen Dorfgemeinschaft und der Zurichtung auch der Kinder zu Kriegern, also dokumentarischen Bildern von marschierenden Soldaten montiert. Also es gilt generell, 28 Years Later ist eigentlich in allem immer überdeutlich. Ne? Also es geht um die Zurichtung von Kindern und die Gesellschaft der Menschen wirkt jetzt, wie auch schon im ersten Teil, also eigentlich nicht weniger bedrohlich als die der Infizierten. Und dieser Weg der Mannwerdung ist eigentlich zwangsläufig mit Gewalt verbunden, aber eben auch mit einer Lüge des Vaters. Also bei der Feier nach der Rückkehr der beiden bekommt Spike mit, dass sein Vater eine Affäre hat, während die Mutter krank zu Hause liegt. Und das ist dann auch so der Bruch zwischen den beiden. Und also auch ein beliebtes Motiv im Zombie-Film, dass auf die traditionellen Autoritäten im Ernstfall auch kein Verlass ist.
Wenn wir uns mal die Ästhetik des ersten Films anschauen, 28 Days Later war ganz innovativ, so ein roher Handkamera-Look. Es gab viele verwackelte Bilder, streckenweise wirkte das so ein bisschen wie eine Doku. Wie sieht denn es ästhetisch bei jetzt 28 Years Later aus?
Ja, also bei 28 Years Later ist es eine Spur konventioneller gefilmt, obwohl der Kameramann der gleiche ist wie im ersten Teil, Anthony Lord Mantle. Was bei auffällt, sind sehr, sehr viele und sehr schöne Einstellungen, auch so aus der Vogelperspektive, die so das weite Land zeigen, aber dann eben auch in so Action-Szenen verwendet werden. Also gleich am Ende des ersten Aktes sind Vater und Sohn über diesen Damm laufen, verfolgt von einem Infizierten, filmt die Kamera das Ganze wie so ein Landschaftspanorama aus großer Entfernung. Und das ist eigentlich für so eine Szene eher untypisch. Also man sieht dem Film eben auch ein, dass er ästhetisch sehr avanciert sein möchte. Ne? Also man merkt ihm schon an, dass er kein typischer Horrorfilm sein will. Also zum einen eben darin, wie er gefilmt ist. Und dann aber auch, was die Themen angeht, die er berührt. Also 28 Years Later will irgendwie philosophisch verstanden werden. Und darunter leidet der Horror dann auch mitunter.
Was meinen Sie mit, will philosophisch verstanden werden?
Naja, er dreht sich so ein bisschen um die Frage, wo die Zivilisation aufhört und die Wildnis beginnt und wie brüchig die Grenzen zwischen beiden auch sein können. So. Und im ersten Teil war klar, dass die eigentlichen Barbaren die sind, die sich so für die Fackelträger der Zivilisation halten. Das taucht auch hier immer wieder auf. Und also ich will jetzt nicht spoilern, aber es gibt eine Auseinandersetzung mit dem, wie man in so einer Situation sozusagen angemessen mit den Toten umgehen kann. Es gibt ein sehr schönes, eigentlich schreckliches, aber dann doch sehr schönes Bild von einem Turm aus Toten, Totenschädeln, die hier mit einem Mal sehr schön und liebevoll arrangiert sind. So. Und dann wirkt der Tod eben in diesem Film nicht mehr einfach wie was, was mit Angst und Bedrohung verbunden ist, sondern ja, wird auch in den Dialogen dann überdeutlich gesagt, so Teil des Lebens, als Teil des Lebens verstanden, Wissen. Ne? Spike muss dann jemanden loslassen, den er sehr liebt, und solche Geschichten werden dann erzählt.
Es klingt überladen, etwas schwergängig. Hat der Film Sie denn überzeugt?
Teils, teils. Also einerseits haben Boyle und Garland schon einen Genrefilm gedreht. Alle Motive sind so da, die zum Zombie-Film auch gehören, auch wenn es sich hier um Infizierte handelt. Aber nur tut 28 Years Later dieser Ernst, den er dann doch vor sich herträgt, nicht immer wieder gut. Ne? Also das tut mitunter so, als hätte er selber dieses Genre erfunden oder würde es übertreffen wollen. So. Und der Film will so auf Teufel komm raus irgendwie Arthouse sein und schlauer als der gängige Horror. Dann wird dieser Ernst auch mal wieder durch bewusst abstruse Szenen aufgebrochen, also zum Beispiel durch recht drastischen Splatter oder auch durch ein wirklich groteskes Finale. Aber ja, in weiten Teilen ist das ein Film, in dem Menschen über den Tod philosophieren und versuchen, erwachsen zu werden. Und ja, so zwischendurch schauen immer wieder die Zombies vorbei. Ne? Also langweilig ist es zumindest nicht.
Das sagt der Filmkritiker Benjamin Moldenhauer über Danny Boyles neuen Film 28 Years Later. Den dritten Teil der Reihe. Der Film läuft jetzt in den Kinos. Das internationale Filmfestival in Sydney ist eines der größten Publikumsfestivals der Welt mit über 250.000 verkauften Eintrittskarten. Im Wettbewerb gibt es Entdeckungen und Hits der großen A-Festivals zu sehen, darunter in diesem Jahr auch It Was Just an Accident des iranischen Regisseurs Jafar Panahi. Der erhielt nach der Goldenen Palme in Cannes auch in Sydney nun den Hauptpreis des Festivals. Ein besonderer Fokus des Festivals gilt den Film indigener Völker aus der ganzen Welt und dem Kino der Aborigines, der australischen Ureinwohner. Anke Lewicke war in Sydney, hat für uns recherchiert. Anke, wie präsentiert das Festival von Sydney denn das Kino der australischen, also der Aborigines?
Na, es geht erstmal so los, also bei der Eröffnung und beim Abschluss in diesem tollen Kino mitten in der Stadt, wo 2500 Menschen reinpassen, tolles altes Kino, kam erstmal eine Aborigine-Frau auf die Bühne für den sogenannten Welcome to Country. Das ist ein Ritual und sie heißt uns eben auf dem Land ihres Volkes willkommen. Und dieses Ritual gab es nicht immer, aber jedes Mal, wenn ein Film beginnt, wird es eben eingeblendet, auf welchem Land man sich gerade befindet. Also weil es sind ja auch unterschiedliche Kinos, dann wird jeder Stamm genannt. Und im Festivalleiter Nashan Moodley ist es eben deshalb auch wichtig, das Aboriginal Cinema immer zu präsentieren, weil die Geschichten, die Geschichte der Aborigines, ihre Tradition, natürlich Kultur und Identitätsstiftend für Australien sind. Das sind ja die eigentlichen Geschichtenerzähler, die das jahrelang nicht durften. Und deshalb hat er auch den First Nation Wettbewerb gegründet. Da zeigt er eben Filme von allen indigenen Völkern weltweit. Und das Interessante ist, Susanne, wenn man sich so die Geschichten anschaut, die sind natürlich alle unterschiedlich erzählt, aber es geht immer darum, wie eng eben die Indigenen mit ihrer Kultur, ihrer Gemeinschaft und ihrem Land verbunden sind und wie sie auch darum kämpfen, das zu dürfen.
Es ist interessant, in Toronto gibt es auch diese Tendenz, das im Kino zu respektieren und einen Gruß zu schicken an, also beim Filmfestival in Toronto meine ich. Aber kommen wir zurück nach Australien. Wie finanziert sich denn das Aboriginal Kino?
Ja, das war schon ganz schön ein langer Weg. Also es ist so, dass erst 2013 die Aborigines als Ureinwohner anerkannt worden von der australischen Regierung. Und sie waren eben einfach lange vom öffentlichen Leben ausgeschlossen. Und wie in Amerika waren sie im Kino entweder die Bösewichter oder die Witzfiguren. Es gab auch Blackfacing wie in den Staaten. Und dann gab es auch immer mal wieder ganz interessante Filme von Weißen über die Tradition der Aborigines. Also Rolf Teher, die Filme liefen ja in Venedig und auf der Berlinale in Cannes. Das ist auch ein Regisseur, den die Aborigines respektieren, aber irgendwann wollten sie eben selbst loslegen. Das ging so in den 1970er Jahren los. Das ging von Zentralaustralien. Da hat man angefangen, Infrastrukturen aufzubauen. Erstmal ein Radio, dann aber auch mehr und mehr Film. Und mittlerweile gibt es eine großartige Produktionsfirma Blackfella, 1992 gegründet. Das ist nur für Aborigine Kino. Und ich habe mit Darren Dale, dem Geschäftsführer, gesprochen, der gleichzeitig auch der Chairman des Sydney Film Festivals ist. Und er hat mir eben die Ursprungsidee erklärt.
And it was really born out of a desire for Aboriginal people to tell their own stories, but more importantly,
ja, wir wollten endlich unsere eigenen Geschichten erzählen und wir wollten dabei nicht kontrolliert werden. Wir wollten vor und hinter der Kamera agieren. Das ist uns jetzt endlich gelungen und damit haben wir wirklich das Filmschaffen in Australien bereichert, aber auch das internationale Filmschaffen. Ja, und man will Darren Dale nicht widersprechen, weil wenn man sich so umschaut, es gibt Regisseure wie Ivan Sen oder Warwick Thornton, die schon zu den Stammgästen in Cannes gehören. Ivan Sen war zweimal im Wettbewerb der Berlinale, also da hat sich einiges getan.
Und ist denn die Kinoleinwand ein gutes Medium für die Geschichten der australischen Ureinwohner der Aborigines?
Na, das Kino ist ja auf alle Fälle ein Medium, wo man ja unterdrückte Kulturen, Traditionen, Rituale wieder vergegenwärtigen kann. Also das Kino kann ja sozusagen in die Geschichte eindringen. Und ich fand es ganz spannend, dass Darren Dale mir erzählt hat, dass Roots unheimlich wichtig für ihn war.
If I think back to something that was seminal or influential when I was a young boy, I remember watching Roots, the American television.
Also Roots, die US-amerikanische Fernsehserie über Sklaven, hat mich sehr beeindruckt. Ich habe meiner Mutter damals gesagt, boah Mama, da sind ja lauter Schwarze und Braune, ich zitiere Darren Dale, auf der Leinwand. Ich war total verblüfft und ich konnte mit ihrer Geschichte etwas anfangen. Sie hat bei mir etwas ausgelöst. Plötzlich hatte ich andere Helden und Heldinnen, weil ansonsten gab es im australischen Kino ja nur weiße Menschen. Und das finde ich eben ganz schön, wie er das erzählt, dass Kino wirklich identitätsstiftend sein kann. Dass auf einmal man sieht, man ist nicht alleine, andere Menschen haben dasselbe Schicksal. Und das kann man eben teilen. Und gleichzeitig wird die Kultur, die Tradition, das ganze Land wird auf der Kinoleinwand einfach nochmal so lebendig, eine ganze Kultur. Also deshalb ist das Kino wirklich ein sehr schönes Medium.
Und das heißt, wo steht denn jetzt das Aboriginal Kino im Jahr 2025?
Ja, wenn ich jetzt Darren Dale glaube, der ist völlig optimistisch. Der sagt, es gibt einen wunderbaren Austausch mit indigenen Filmschaffenden aus aller Welt. Wir haben vielleicht ähnliche Geschichten zu erzählen, aber wir erzählen unsere Geschichten der Unterdrückung und Diskriminierung immer anders, weil wir andere visuelle Strategien haben, je nachdem, aus welcher Kultur wir kommen. Also es ist wirklich ein sehr vielfältiges Kino. Und der sagt eben, indem er uns, also wir mit diesen Geschichten konfrontiert werden, wir sehen, wie Indigene leben, können wir uns vielleicht unser Long Run auch ein Zusammenleben vorstellen. Schöne Utopie, oder?
Auf jeden Fall. Anke Lewicke, frisch zurück aus Australien über das Aborigine Kino beim Internationalen Filmfestival in Sydney. Diva Futura, das war in den 1980er und 90er Jahren der schillernde Name einer sehr speziellen Agentur in Italien, nämlich der ersten Agentur für Pornomodels in Italien. Gegründet hat sie der italienische Lebenskünstler Riccardo Schicchi, Anhänger der Hippie-Utopie der freien Liebe. Mit der Erotikagentur hat er den Grundstein gelegt für die moderne Sexfilmindustrie, hat Pornostars wie Cicciolina oder Moana Pozzi berühmt gemacht. Nun gibt es einen Film, der die Geschichte dieser Agentur erzählt. Regisseurin ist die Italienerin Giulia Steigerwald. Auch dieser Film heißt Diva Futura.
Ihre Körper, ihre Formen, das habe ich nie als etwas Schmutziges gesehen, das man verstecken muss.
Du hast eine Vision, mein Junge.
Porno ist die Zukunft.
Jeder guckt Pornos. Jeder.
Der Film basiert auf einem Buch einer der Angestellten bei der Agentur Deborah Attanasio. Und als ich mich mit Giulia Steigerwald unterhalten habe, hat sie mir zunächst von ihren Eindrücken dieses Buchs erzählt.
I read the book and what I found was like everything except what I thought that would be like.
Ich habe das Buch gelesen und was ich davor fand, war so anders als das, was ich mir vorgestellt hatte. Ich war ziemlich überrascht. Und außerdem fand ich so viele interessante Themen, die auch heute noch aktuell sind. Zum Beispiel Gewalt in Pornos. Warum sollten wir Gewalt in Pornos zeigen? Und warum wollen wir, dass die Zuschauer Sex mit Gewalt identifizieren und assoziieren? Dann war da noch die Idee der Revolution. Sie wollten eine Kulturrevolution machen und die Moralvorstellungen in Italien ändern. Aber diese große Illusion hat sehr traurig geendet. Außerdem geht es darum, wie Frauen behandelt werden, wie die Gesellschaft Frauen viel härter verurteilt als Männer.
Sie haben viele Themen angeschnitten. Beginnen wir vielleicht mit der Person, die diese Agentur gegründet hat, Ricardo Skiki. Sie zeichnen ein interessantes Bild von ihm als einem sehr freundlichen Menschen. Aber Sie haben eben auch seine Ideen erwähnt. Lassen Sie uns vielleicht über seine Einstellung zur Pornografie sprechen. Er betrachtete sie als eine Form der Kunst. Was waren seine Ideen?
Well, he was someone who loved women. He had no sense of shame. He didn't judge women. He wanted to make them shine.
Er war jemand, der Frauen liebte. Er kannte kein Gefühl der Scham. Er hat Frauen nicht verurteilt. Er wollte, dass sie strahlen können. Und für ihn waren Pornofilme Filme. Es gab so etwas wie eine künstlerische Seite. Alle Hintergründe, die wir im Film verwendet haben, waren die echten. Er hatte hunderte von gemalten Hintergründen, die er in den Filmen benutzte. Wenn man sich seine Filme anschaut, sind sie ganz anders als übliche Pornofilme. Ich denke, das liegt auch daran, dass alles in den späten 70er Jahren begonnen hat.
He was a photographer at the beginning, a war photographer. Then he started to become like a photographer with.
Am Anfang war Ricardo Fotograf. Er war Kriegsfotograf. Dann hat er Frauen fotografiert und dann kam er zum Porno. Anfangs war er nicht überzeugt, aber irgendwie hat er doch an diese moralische Revolution geglaubt. Er lebte das Leben, das er leben wollte. In einem Land, in dem alle Dinge, die er tat, illegal waren.
The life that he wanted to live in a country where, like, all the things that he was doing were illegal.
Sie erwähnten, dass alles, was er tat, illegal war. Ricardo sagt im Film, ich bin amoralisch, aber nicht unmoralisch. Es gab ja in diesem Jahr diese Serie Supersex über Rocco Siffredi. Italien ist offensichtlich sehr fasziniert von Pornostars. Eine deutsche Autorin, die seit langem in Venedig lebt, Petra Reschi, hat einmal gesagt, Pornostars seien fast wie anarchistische Helden in einem Land, das ein so starkes moralisches Wertesystem hat. Wie ordnen Sie die Faszination Italiens für Pornostars ein?
First of all, I believe that these pornstars that became like divas here, that type of system was possible only at that time.
Ich glaube, dass diese Pornostars nur in einer bestimmten Zeit berühmt wurden. Ich glaube nicht, dass das heute noch möglich wäre. Cicciolina wurde zum Beispiel ins Parlament gewählt. Moana kandidierte als Bürgermeisterin von Rom. Sie wurden ständig in alle Talkshows eingeladen, in die großen und populären Talkshows. Und ich denke, das liegt daran, dass sie aus den späten 70er Jahren kamen und immer noch die Idee der Revolution im Kopf hatten. Wenn heute ein Pornostar stirbt, würde das niemanden mehr interessieren. Damals waren sie stattdessen wie Diven. Es war das letzte Mal, dass wir dieses Star-System hatten.
Aber warum? Warum gab es ein solches Star-System?
I think Italy has a big contradiction because we have the church here. So on some themes we get really moral.
Italien lebt in einem großen Widerspruch. Die Kirche ist sehr stark. Bei einigen Themen sind wir sehr moralisch. Aber dann gibt es die andere Seite, die all diese Seiten wie Porno will. Es gibt also einen doppelten moralischen Standard. Ich glaube, wir sind das einzige Land, in dem es irgendwann in den 90er Jahren Frauen im Fernsehen gab, die oben nackt waren. Wir haben diesen großen Widerspruch gelebt. Wir sind entweder sehr moralisch oder unmoralisch. Was mir an Ricardo gefiel, war die unmoralische Art zu denken, ohne zu urteilen. Für ihn gab es keine Tabus, also gab es auch kein Interesse daran, ein Tabu zu brechen. Aber weil er alles sehr offen gelebt hat und Porno in den Mainstream bringen wollte, musste er dafür bezahlen. Er operierte in einem völlig illegalen System, denn Pornos sind nicht legal. Und all die Frauen, die er hier unterbrachte, kamen aus Ungarn und hatten keine Papiere. Er hatte also eine Menge Ärger mit dem Gesetz.
Und Sie haben erwähnt, dass Cicciolina auch in die Politik gegangen ist. Was war Ihre treibende Kraft, das zu tun? Und Sie zeigen, dass sie am Ende auch stigmatisiert wurde. War das, was sie nach oben brachte, auch ihr Fall?
Oh yeah, I think this what brought up all these girls is what also their fall.
Oh ja, Die Frauen hatten eine große Illusion. Sie wollten mit Pornos eine Abkürzung nehmen. Und sie dachten, dass Pornos die Abkürzung wären, um berühmt zu werden. Moana träumte davon, eine Schauspielerin für, sagen wir mal, normale Filme zu werden. Sie wollte eine Familie haben wie Cicciolina oder Eva. Sie wollte im Fernsehen und beim Film arbeiten, aber stattdessen war sie Pornodarstellerin. Sie war stigmatisiert. Es gab keinen Weg zurück. Die Frauen haben alle bereut, dass sie in der Pornobranche gearbeitet haben. Nicht aus moralischen Gründen, sondern weil sie merken, dass sie nicht kontrollieren konnten, wie die Gesellschaft sie betrachtet.
And even if Cicciolina at the beginning, you were talking about the election and
like for them. Und selbst wenn es für Cicciolina am Anfang eine Revolution war, sie gehörte zur Radikale, der Partei, die für das Recht auf Scheidung kämpfte, für die Legalisierung der Abtreibung. Für Cicciolina ging es also auch um Politik.
Political way to make a revolution in the culture.
Die italienische Regisseurin Giulia Steigerwald, ihr Film Diva Futura kommt am Donnerstag bei uns in die Kinos. Vision Kino, so heißt eine Einrichtung, die es inzwischen 20 Jahre schon gibt und die sich zum Ziel gesetzt hat, Kinder und Jugendliche ans Kino heranzuführen und Filmbildung in Deutschland so sehr zu fördern, dass sie auch ein Schulfach wird, so wie in Frankreich. Das hat bislang noch nicht geklappt, aber Vision Kino organisiert schon seit langem regelmäßig Schulkinowochen. Und alle 2 Jahre findet ein Kongress statt, auf dem debattieren Filmschaffende, Lehrkräfte, Wissenschaftlerinnen und Filmvermittler 3 Tage lang über Filmbildung. Der letzte Kongress 2023 stand noch unter dem Eindruck der Pandemie. In dieser Woche fand er wieder statt und dieses Mal spielte die gesellschaftliche Bedeutung des Kinos in politisch unsicheren Zeiten eine wichtige Rolle. Christian Berndt war in Hamburg beim Vision Kino Kongress mit dabei.
In diesen ganzen Orten gibt es kein Kino. In Neustadt-Orla gab es mal eins, das habe ich sogar noch selbst noch miterlebt, aber das ist mittlerweile auch geschlossen.
In seinem Vortrag zeigt Peter Schütz von der Schulkinowoche Thüringen-Sachsen-Anhalt die Landkarte einer Region, in der es keine Kinos mehr gibt. In Thüringen organisiert die Schulkinowoche gemeinsam mit dem Jugendbildungsverein für Demokratie und Vielfalt Blitz Filmvorführungen in Schulen und Gemeindesälen. Dazu gibt es Filmgespräche. Schütz engagiert sich für eine Kinokultur auf dem Land, auch aus Sorge um die Demokratie angesichts eines wachsenden Rechtsextremismus.
Bei den jungen Leuten, das merken wir auch bei Filmgesprächen, dass Sympathie für die AfD höher ist, als die Wahlergebnisse sind. Und ich halte halt das Kino, dass man sich einfach begegnet im Gespräch. Das halte ich für augenöffnender sozusagen, sich mal diese Zeit zu nehmen, an diesem Ort zu sein und miteinander zu sprechen und sich auch mal so 2 Stunden emotional in was reinzubegeben.
Die Vernetzung mit den Gemeinden und Vereinen, so Schütz, ist für die Kinoarbeit zentral. So war auf dem Vision Kino Kongress Vernetzung auch das zentrale Thema, um junge Menschen fürs Kino begeistern zu können. Mit den Schulkinowochen, in denen die Palette von Kinderfilmen, Filmklassikern, Hollywoodfilmen wie Barbie oder Spielfilmen wie In Liebe deine Hilde bis zu politischen Dokumentarfilmen reicht, erreicht Vision Kino mittlerweile etwa 1 Million Schülerinnen und Schüler pro Jahr. Das ist weit mehr, so der Geschäftsführer von Vision Kino Leopold Grün, als viele angesichts der Pandemiefolgen befürchtet hatten.
Verändert hat sich, dass wir in unserer Zielgruppe gemerkt haben, die kommen eigentlich zurück. Vielleicht nicht mit den Filmen, die wir unbedingt wünschen, dass sie sehen, sondern wir müssen auch uns was trauen in der Filmbildung, mutige Entscheidungen treffen mit bestimmten Filmen. Aber zumindest hat die Zielgruppe auf jeden Fall erkannt, dass das Kino etwas ist, was sie entdecken gegenüber dem Digitalen, nämlich als ein Ort, wo sie hingehen.
Die Digitalisierung, das war schon auf dem letzten Kongress 2023 zu erleben, wird mittlerweile als Gewinn für die Filmbildung gesehen. Zum Beispiel für den praktischen Filmunterricht, wo Smartphones die Möglichkeit bieten, Kurzfilme zu drehen. Streaming als Gefahr fürs Kino war schon 2023 im Prinzip kein Thema mehr. Der Filmwissenschaftler Ömer Aykin erklärte nun in einem Vortrag, dass die Filmbildung sich viel stärker auf die heutige Medienwelt einstellen müsse.
Ich glaube, dass man Film als Medium noch mal ganz anders denken muss. Das passiert auch sehr viel. Es gibt einen Begriff aus der Wissenschaft, der heißt Post-Cinema. Da geht es darum, dass das filmische Bild eigentlich unseren ganzen Alltag durchdringt. Angefangen bei den Smartphones bis hin zu Bildschirmen in irgendwelchen ärztlichen Wartezimmern, wo ja auch Filme ablaufen können. Und daran denkt man bei Filmbildung nicht. Man denkt ja bei Filmbildung meistens an sehr klassische Filme.
Zum einen, so Aykin, sollte Filmbildung auch auf das nonverbale Schauen setzen, um die filmästhetische Erfahrung nicht zu stark durch theoretische Wissensvermittlung zu verbauen. Und zum anderen müsse sich Filmbildung stärker an der Medienrealität von Jugendlichen orientieren.
Es gibt zwar mehr Bilder oder mehr Audiovisualität, aber letztendlich ist es ein Lebensumstand, mit dem man irgendwie umgehen muss. Das heißt, es geht eher um die Qualität des Umgangs mit den Bildern und nicht darum, dass man diese Bilder irgendwie reduzieren oder sowas muss. Da ist es aber wichtig, bei der Filmbildung in Schulalltagen, der doch sehr sprachorientiert ist, der sehr auf Wissensvermittlung aus ist. Und beim Film geht es eher auch um die Gefühle, um die Empfindungen. Und da holt man einfach die Lebenswelten der Kinder damit besser ab.
Vor allem in der heutigen postmigrantischen Gesellschaft zu Aikin, in der es auch Sprachbarrieren gibt, bietet sich ein nonverbaler Ansatz an. Mit diesem Konzept, meint Aikin, erreicht man sowohl eine stärkere Inklusion als auch eine zeitgemäße filmästhetische Erfahrung. Den Ansatz, sowohl Filmklassiker als auch Social-Media-Videos im Filmunterricht zu behandeln, verfolgt auch die Lehrerin am Hermann-Hesse-Gymnasium in Berlin-Kreuzberg, Daniela Niklisch.
Ich mache alles. Ich finde alles wichtig. Und ich habe jetzt gerade ein Wim Wenders-Projekt gemacht. Die Stiftung hat es gefördert von Wim Wenders, wo wir so Filmgeschichte gemacht haben. Ja, und meine machen aber auch, ich mache jetzt mit einigen so Reels. Da haben wir eben auch soziale Medien irgendwie auch untersucht. Und sie haben eben da auch was gedreht für unseren Instagram-Account.
Das Hermann-Hesse-Gymnasium ist eine der wenigen Schulen in Berlin, an der man Film als reguläres Schulfach belegen kann. Der Andrang der Schülerinnen und Schüler, sagt Niklisch, ist riesig, ob mit oder ohne Migrationshintergrund.
Ich hatte jetzt so einen Filmkurs, da waren 10 Mädchen mit Kopftuch drin und die haben so schöne Filme gemacht. Das war für sie der schönste Kurs, haben sie gesagt. Das war so toll.
Filmbildung, das konnte man auf dem Vision Kinokongress erleben, ist politisch und gesellschaftlich relevant. Im Moment mit einer Dringlichkeit wie vielleicht lange nicht mehr. Das Kino hat für eine jüngere Generation seine Selbstverständlichkeit verloren, aber auch Jugendliche lassen sich fürs Kino noch begeistern. Das ist aber nicht ohne Aufwand zu haben.
Christian Berndt über den Vision Kinokongress, der in dieser Woche in Hamburg stattgefunden hat. Das war's mit Vollbild. Vollbild kommt nächste Woche live vom Filmfest in München. Uns gibt es linear im Programm vom Deutschlandfunk Kultur samstags von 14.30 Uhr bis 16 Uhr. Oder natürlich über die Deutschlandfunk-App. Ich bin Susanne Burg.